Wir haben keine Überschüsse aus KI. Ja? Also wie soll man diesen Staatsfonds finanzieren? Ja, ich denke, man muss wirklich in die Aktiva rein. Also sozusagen muss an die Unternehmen, man muss sozusagen sich überlegen, kann ich gezielt staatliche Beteiligungen an Schlüsseltechnologien machen? Genau, das ist halt das Problem. Und da sind wir wieder bei Steuerwettbewerb, Industriepolitik, wer hat die Gewinner, wer hat die Verlierer? Und am Ende ist, muss man sagen, ist die Disruption durch KI wieder so ein neues Gefangendilemma. Man hat sich schon beim Klimaschutz nicht einigen können, man unterläuft das dann wieder. Das wird unglaublich schwierig. Aber jetzt zu sagen, weil es so schwierig ist, fassen wir es nicht an, ist völlig der falsche Weg. Ja? Bislang war es zwar so, dass niemals der technische Fortschritt die gesamte Nachfrage nach menschlicher Arbeit nachhaltig geschwächt hat. Wir können am Ende dann eben vielleicht so ein Bruttoinlandsprodukt haben, was man ja auch dann verteilen kann, das eben erschaffen wurde, ist fast ohne menschliche Arbeit. Und es könnte auch sein, dass das Einkommen dann überwiegend an Kapitalgeber und Anteilseigner von KI-Unternehmen geht. Die geben es dann auch wieder aus für KI und Roboter. Also sozusagen, wo bleibt da der wesentliche Arbeitsbeitrag von der Gesellschaft? Und das haben eben auch die Leute gemerkt um die KI-Industrie selber, weil sie wollen natürlich Absatz für ihre Produkte haben. Dafür brauchen sie Kaufkraft.
Willkommen zu Teil 2 unserer Doppelfolge zur KI-Disruption bei Für eine Handvoll Euro. In Teil 1 gerade eben haben der Ökonom Olaf Schlotmann und ich ja die Schattenseiten des KI-Booms diskutiert, die möglicherweise drohende Verarmung weiter Teile der Mittelschicht, weil Roboter und Algorithmen die wissensbasierte Arbeit übernehmen. Kann passieren, muss nicht passieren, aber ein Szenario, das auf jeden Fall im Raum steht. Das führt uns aber zwangsläufig zu der Frage, wie ließen sich die enormen Gewinne der KI-Konzerne und der Unternehmen, die KI nutzen, um Arbeitsplätze abzubauen, abschöpfen, um die breite Bevölkerung weiterhin einigermaßen wohlhabend und vor allem konsumfähig zu halten? Ein Staatsfonds, das bedingungslose Grundeinkommen oder vielleicht ein weiteres Sondervermögen? Wir gehen mal ein paar denkbare Abschöpfungswege durch. Hallo Olaf, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Doppel-Podcasts.
Ja, hallo Michael.
Warum glaubst du, ist beim gerade einsetzenden KI-Boom die Verteilungsfrage denn so entscheidend?
Naja, du hast es eben angedeutet. Bislang war es zwar so, dass niemals der technische Fortschritt die gesamte Nachfrage nach menschlicher Arbeit nachhaltig geschwächt hat. Aber diesmal kann es eben in der Tat anders kommen. Und wir können am Ende dann eben vielleicht so ein Bruttoinlandsprodukt haben, was man ja auch dann verteilen kann, das eben erschaffen wurde, ist fast ohne menschliche Arbeit. Und es könnte auch sein, dass das Einkommen dann überwiegend an Kapitalgeber und Anteilseigner von KI-Unternehmen geht. Und die geben es dann auch wieder aus für KI und Roboter. Also sozusagen, wo bleibt da sozusagen der wesentliche Arbeitsbeitrag von der Gesellschaft? Und daher kommt man eben vielleicht um die Diskussion, also Grundeinkommen, nicht rum. Und das haben eben auch die Leute gemerkt um die KI-Industrie selber, weil sie wollen natürlich Absatz für ihre Produkte haben. Dafür brauchen sie Kaufkraft. Ja?
Das bedingungslose Grundeinkommen ist ja kein neues Konzept. Es ist eigentlich weitgehend schon diskreditiert und von der Wissenschaft auch als nicht besonders sinnstiftend auch schon widerlegt worden. Jetzt bringt das KI-Thema dieses Thema natürlich nochmal neu nach vorne. Gerade Silicon Valley ist ja ein großer Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Aber die Knackpunkte sind natürlich immer noch da. So ein Grundeinkommen sei ein Geschenk an alle, sagen manche, auch an sehr reiche Menschen. Also ein reiner Sozialtransfer mit der Gießkanne. Das ist das härteste Argument und ich finde, da ist was dran.
Natürlich ist da was dran, aber daran sollten wir uns auch nicht nachhaltig, werden wir uns hier nicht abarbeiten. Das ist das klassische Anreizproblem, das Ökonomen natürlich kennen. Aber es ist sozusagen, dass das alles nicht von ohne ist, siehst du auch, guck dir den Wahlkampf jetzt, der langsam anfängt in den Midterms, das ist langsam Thema, ja. Also die Leute fühlen sich durch KI bedroht. An den Universitäten gibt es Graduation-Feiern, die Zeremonien, da werden die Leute ausgebuht, ja, wenn sie sozusagen überhaupt das Wort in den Mund nehmen. Aber es gibt Leute, die wollen das alles nicht. Und es gibt auch mehr und mehr jetzt Opposition gegen Rechenzentrum. Auf der einen Seite natürlich, weil sie Angst haben, dass der Strom dann teurer wird. Auf der anderen Seite, weil sie auch mittelbar Angst um ihre Arbeitsplätze haben, ja. Also sozusagen KI ist dann keine Frage von Anreiz und Moral, sondern es ist die politische Antwort auf ein Verteilungsproblem.
Das stimmt, aber das Grundeinkommen ist ja zum Glück nicht die einzige theoretische Möglichkeit, wie man KI-Reichtum in die Breite der Gesellschaft hinein umverteilen könnte. In der Debatte fällt doch immer wieder das Wort Staatsfonds.
Ja, das finde ich auch ein interessantes Thema. Aber das Thema Staatsfonds, da fällt man natürlich an erprobte Beispiele. Da denkt man irgendwie an Norwegen hier in der EU. Ich glaube, Norwegen ist gar nicht in der EU, muss ich jetzt sagen, aber Norwegen hier in Europa und eben die Golfstaaten mit sehr reichen Fonds. Aber was ist da? Da geht es halt um Rohstoffe. Da geht es halt darum, dass ich halt so viel Erträge daraus habe, dass ich halt in meinem Land gerade Brenn ziehe. Das ist ja alles Norwegen. und England, da habe ich halt sozusagen Lizenzen, die kann ich verkaufen, da macht der Staat Einkommen und er kann das Geld in einen solchen Volkswirtschaften wie Saudi-Arabien oder Norwegen gar nicht reinvestieren, weil die Volkswirtschaften so klein sind, also muss er das Geld sozusagen anlegen und er will es natürlich auch behalten für zukünftige Generationen, wenn das Öl weg ist. Ja, also da, das ist wunderbar, so ein Fonds ist erprobt, aber für KI, da muss man sagen, Amerika und Deutschland, wir haben Haushaltsdefizit, wir haben keine Überschüsse aus KI. Ja? Also wie soll man diesen Staatsfonds finanzieren? Und da habe ich auch meine Grafik mitgebracht. Sieht alles wunderbar aus in grün. Können all unsere Probleme lösen. Ja, aber ich habe da mal drunter geschrieben, Mittelherkunft des Staatsfonds ist zu klären. Ja, und da gibt es Bauchschmerzen.
Neulich habe ich gelesen, dass jemand vorgeschlagen hat, wir könnten ja bis zu der Zeit, an der KI diese Erträge abwirft, ja erstmal ein Sondervermögen auflegen zur Abdämpfung dieser gesellschaftlichen KI-Folgen. So ähnlich wie für die Wiederaufrüstung der Bundeswehr oder die Infrastruktur hier in Deutschland. Was hältst du davon?
Ja, das ist ein tolles deutsches Wort. Das hatten wir schon bei der Treuhand 1990. Da war dann Vermögen, aber Vermögen, ein Sondervermögen bedeutet ja immer, dass ich sozusagen das Schulden finanziere. Das war mit der Aktienrente ja auch so geplant. Also der Staat nimmt Schulden auf, muss Zinsen zahlen und kauft private Assets. Ja, das ist gesellschaftlich kein Mehrwert für die Gesellschaft und birgt auch extreme Risiken, ist also Unfug. Ja, klarer Unfug.
Okay, also wir haben die Problematik beim Sondervermögen, wir haben die Problematik beim Staatsfonds, wir haben die Problematik beim bedingungslosen Grundeinkommen. Wir merken, die Sache ist nicht einfach. Wir könnten natürlich auch direkt bei der Digitalwirtschaft selber ansetzen. Dort basieren die Erträge ja zumindest teilweise auch auf dem Ausnutzen öffentlicher Güter, zum Beispiel der universitären Forschungsleistungen, der Menschen, die an Universitäten ausgebildet werden, der digitalen Infrastruktur, Sicherheit, Stichwort Polizei, Militär schützt die Infrastruktur der KI-Konzerne. Da muss es doch einen Weg geben, wie die KI-Renditen in irgendeiner Form besteuert werden können. Und diese Steuererträge könnte man dann zum Beispiel in einen Staatsfonds reinschieben.
Ja, das ist sozusagen die typische fiskalische Sache. Da gehen wir jetzt auch nach. Ja, man muss ja auch nochmal die Bedeutung sagen. Wir haben eben gesagt, okay, wir wollen den Leuten ein Einkommen geben, wenn sie dann sozusagen keine Arbeit mehr haben. Aber man muss auch sagen, der Staat hat dann auch kein Einkommen mehr, weil bislang hat er die Arbeit besteuert. Ja, also sozusagen 50% oder mehr sind sozusagen Lohn- und Einkommensteuer bei den OECD. Da haben wir ein echtes Problem, also müssen wir da ran. Ja, und das Ganze hat eben auch noch einen Hebel. Wenn ich sozusagen etwas besteuere, das kennen wir vom Zigarettenkonsum, dann sinkt ja der Konsum. Ja, das ist so die Idee. Ich mache etwas teurer und dann sozusagen wird weniger nachgefragt. Das wäre ja auch prima, die ganze Sache zumindest zu bremsen. Ja, durch diese sozusagen Computertax auf Rechenleistung. Ja.
Computex heißt das, was du gerade ins Spiel gebracht hast. Man würde damit Geld verdienen und man würde gleichzeitig die KI-Nutzung einbremsen und dadurch den Arbeitsplatzabbau verlangsamen. Wie genau stellen sich die Denker hinter dieser Idee die Computex vor?
Naja, es ist einfach eine Steuer auf Rechenleistung. Aber das Problem ist, es trifft alle. Es trifft vielleicht auch die Sachen, die wir weiter fördern wollen, ja. Also ich sage einfach nur Medikamentenforschung, Klimamodelle, Modellierung oder die Handwerker, die dann irgendwie auch irgendwie was einsetzen und müssen auf einmal eine Steuer drauf zahlen. Das ist halt ziemlich schwierig. Also wie diese ganzen Steuerproblematik, wie wir jetzt gleich sehen, wenn alles schwierig ist mit Verlagerung und so. Also man kann da irgendwie ausweichen, dann ist die Rechenleistung mobil, das Kapital ist mobil und dann ist es auch noch unterschiedliche Regulierung, selbst wenn die EU ein großer Bereich ist, aber dann gibt es ja die Harmonisierung auch außerhalb, OECD, das ist alles total kompliziert.
Gibt es bessere Vorschläge als die Computex, um die KI-Gewinne zu besteuern?
Ja, man muss vielleicht an die Gewinne ran. Ja, also Übergewinne, das ist so ein heikles Thema. Was ist das? Ja, da tue ich mich schwer mit. Ja, aber man kann sicherlich rausfinden, dass es da digitale Monopolrenten auch gibt. Ja, das sieht man ja auch alleine, was Apple sozusagen an den Telefonen verdient. Ja, man kann also Abgaben machen, Daten, Plattformeffekte, man kann den Output belasten und man geht eben auf die Gewinne und nicht auf die Infrastruktur. Ja, sozusagen, wenn der Handwerker eben keinen Gewinn macht oder weniger Gewinn macht, dann muss er auch eben weniger zahlen oder vielleicht gar nicht zahlen. Ja, das ist die Idee. Ja, aber da gibt's eben auch ein Problem. Ja, ja, also sozusagen, ich muss das abgrenzen können. Ich habe eben schon gesagt, was ist Marktmacht? Ich habe das Wort Monopol in den Mund genommen. Es gibt aber auch Oligopole. Es gibt auch sowas wie die Theorie Contestable Markets, sprich ein Monopolist kann auch so anbieten zu Grenzpreisen, wenn er glaubt, den Wettbewerb zu fürchten. Also Produktivität, wir können das schlecht ausrechnen. Und was sind die Gewinner, was sind die Verlierer? Und wir haben das Problem, die Gewinner sitzen fast alle in Amerika. Ja? Also wir haben schon das gesehen mit der Digital Tax und Irland, da scheren dann die Leute aus. Also das ist unglaublich kompliziert, ja. wer darf was besteuern, ja, wo und wie darf das dann übertragen werden, kann ich dann die Gewinne klein rechnen, ja, haben wir in Irland alles gesehen, das ist also unglaublich schwierig.
Was wäre besser geeignet aus deiner Sicht als die Gewinnsteuern?
Ja, ich denke, man muss wirklich in die Aktiva rein, also sozusagen muss an die Unternehmen, man muss sozusagen sich überlegen, kann ich gezielt staatliche Beteiligungen an Schlüsseltechnologien machen? Das sehen wir jetzt auch gerade wieder gestern Quantencomputing, dass Trump das vorgeschlagen hat, ja. Also man kann diese, und da kommt eben auch dann wieder der Staatsfonds ins Spiel. Der kann nämlich diese Beteiligung an diesen KI-Unternehmen bündeln, ja. Und das wird auch in den USA angedacht. Die Trump-Konten, Trump hat ja für alles eine Lösung, ja. Also Trump-Konten gibt es jetzt sozusagen staatliche Beteiligung an Technologieunternehmen. Und die Idee ist eben, man fördert das und die breite Masse kriegt dann über den KI-Fonds, über die Gewinne sozusagen dann ein Zusatzeinkommen, ja. Also sozusagen man kann sagen, man kann auch die Gewinne besteuern. Aber es ist eigentlich das Gleiche, wie wenn man sich daran beteiligt. Ja, es ist faktisch das Gleiche. Und diese Umverteilungsidee ist gar nicht so fern. Schau dir an. Schau dir diese sozusagen diese Rentenkonten an, die man in den USA hat. Also die haben alle S&P 500 sozusagen Index nachgebildet. Und Nvidia und Alphabet brauche ich euch nicht erzählen hier sozusagen, wie stark deren Macht ist, den Kurs zu treiben. Also man ist da automatisch dabei. Ja. Und das ist halt eine wunderbare Sache. Und wenn du jetzt noch überlegst, OpenAI und Anthropic gehen auch an die Börse. Ja. SpaceX, also sozusagen, da ist genug da und daran könnte sich der Staat beteiligen. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn er das über einen Staatsfonds macht und eben nicht über eine Steuer, es geht eben nicht in den Haushalt rein. Es wird einfach nicht für andere Sachen verprasst.
Warum hast du so große Befürchtungen, wenn es in den Haushalt reingehen würde?
Naja, schau dir an, also wenn es mit dem Rentensystem nicht passt, wird bei uns die Mehrwertsteuer teilweise erhöht, um diese Umlage zu finanzieren. Ja, das sind ja alles versicherungsfremde Leistungen. Und das ist nur ein Beispiel, das wird es in Amerika genauso geben. Also ich finde das cool, also wenn man das sozusagen trennt, dann versickert es nicht. Und das ist auch klar, man kann das klar sagen, das ist zweckgebunden investiert, es ist langfristig angelegt, es kommt der Allgemeinheit zugute und es ist transparent. Man kann da sozusagen einen Manager nehmen, der kriegt natürlich eine Fee, das kostet auch ein bisschen Geld. Aber sozusagen, das ist politische Glaubwürdigkeit, das ist transparent. Und ich habe da mal eine Folie mitgebracht, kann man sich mal anschauen. So stellt sich das die Allgemeinheit dann vor. So kann man das sauber managen. Ja, es ist einfach dann eine abstrakte Einnahmequelle sozusagen, die wird konkret zugeordnet und es gibt Erträge und die kann man wieder ausschütten. Und also das wäre meine Idee.
Klingt gut. Jetzt würde ich natürlich dagegen halten, wenn in Europa die Ansage käme, wenn ihr hier KI verkaufen wollt, müsst ihr uns Anteile an eurem Unternehmen geben. Können die KI-Konzerne sagen, dann verteilen wir die KI woanders oder setzen unseren Firmensitz woanders hin, wo ihr keinen Zugriff habt auf unsere Assets.
Genau, das ist halt das Problem und da sind wir wieder bei Steuerwettbewerb, Industriepolitik, wer hat die Gewinner, wer hat die Verlierer und am Ende ist die Disruption durch KI wieder so ein neues Gefangenendilemma. Man hat sich schon beim Klimaschutz nicht einigen können, man unterläuft das dann wieder. Das wird unglaublich schwierig. Aber jetzt zu sagen, weil es so schwierig ist, fassen wir es nicht an, ist völlig der falsche Weg, ja? Und das kennen, und da sind Ökonomen sehr gut drin, dass sie sagen, ja, es gibt kein First-Best-Optimum. Das First-Best-Optimum wäre, wir haben eine KI und alle profitieren davon. Oder die Gewinner zahlen die Verlierer und es ist ganz klar und transparent. Aber das gibt es eben nicht, ja? Und selbst wenn sie es umverteilen, verliert man wieder etwas, ja? Jede Steuer hat wieder neue Wohlfahrtseffekte. Das kriegen wir nicht. Aber man muss dann einfach versuchen, eine gute Lösung zu finden. Und ich denke, so ein Staatsfonds kann da einfach mithelfen. Also ihn nicht zu machen, halte ich für falsch.
Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Aufgabe für die kommende Generation von Politikern und Ökonomen, einen Weg zu finden, wie wir die KI-Renditen breiter verteilen können. Wir haben jetzt mal darüber gesprochen, ein paar davon kennengelernt, wie man das möglicherweise machen könnte, vor allem aber auch gelernt, welche Schwierigkeiten mit jedem einzelnen dieser Wege verbunden sind. Danke für deinen Input, lieber Olaf.
Ja, bitte, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und natürlich auch Ihnen allen fürs Reinhören. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über einen freundlichen Kommentar oder ein Like. Und Olaf diskutiert auch immer gerne weiter zu den Themen, die er aufbringt, zum Beispiel auf LinkedIn. In diesem Sinne danken wir Ihnen für Ihre Zeit, wünschen Ihnen alles Gute und vielleicht ja bis zum nächsten Mal bei Für eine Handvoll Euro.